einen Start gibst oder ein Signal, dann lege ich los.
Ja, brauchst du eine Klappe oder brauchst du wirklich einen Startblock? Dann muss ich den noch holen.
Ja, genau. Nee, oder einfach nur Hand hoch, das reicht auch schon.
Okay. Na gut, aber kein Fehlstart, ne?
Okay. Boah, der Druck jetzt wieder.
Bitteschön.
Hallo, ich bin Tatjana Pinto, bin 28 Jahre alt, komme aus Münster, starte für den LC Paderborn und ja, ich freue mich heute bei euch zu sein und mit euch über einige Dinge zu quatschen.
Schön, du bist der vierte Gast. Wir freuen uns sehr, dass du unser vierter Gast bist. Das ist toll. Wieder eine Dame und an die Zuhörer mal kurz. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wir wollen immer Mann, Frau machen. Jetzt bist du an der Reihe. Erstmal die Frage, wo erwischen wir dich gerade?
Zu Hause, in Münster.
Genau. In Münster. Und deine Katze ist auch dabei, haben wir gerade gesehen schon. Dein Kater, Entschuldigung.
Mein Kater, richtig. Ja, der ist irgendwo, schwirrt er hier rum, ja, im Karton. Das mögen sie immer so ganz gerne. Könnte mal sein, dass er so ein bisschen dazwischen hüpft oder sich bemerkbar macht. Also nicht wundern.
Und Fabi freut sich bestimmt auch und deshalb hat er noch ein paar warme Worte für dich.
Ja, Tatjana, auch ich freue mich riesig. Wir kennen uns ja auch schon viele Jahre und haben ja auch unseren gemeinsamen Manager Klaus an unserer Seite. Genau. Bevor wir einsteigen, habe ich wie immer ein paar Fakten noch zu dir mitgebracht. Und zwar, du bist am 2. Juli 1992 in Münster geboren, 28 Jahre jung, hast du selbst schon gesagt. Du bist Tochter eines portugiesischen Vaters und einer angolanischen Mutter. Dein voller Name ist Tatjana Lufa Makanda Pinto. Deine Kampfmaße sind 1,70 und 56 Kilo. Du bist Studentin der sozialen Arbeit und zeichnest dich selbst als eine Frau mit Helfersyndrom. Und deine Karriere bezeichnest du eher als nicht ganz zufriedenstellend. Was das bedeutet, klären wir natürlich gleich. Und auch diese Frage, weil du bist verdammt schnell. Super schnell, aber wie schnell wirklich, das werden wir klären. Schön, dass du hier bist bei Gold und Blech.
Vielen lieben Dank, ich freue mich.
Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
Mit Hambüchen und Strumpf.
Ja, das müssen wir mal klären. Bist du die schnellste aktive deutsche Frau oder die zweitschnellste? Ich habe nämlich Zeiten gefunden aus dem Mai 2017 aus Weinheim. Da bist du die 100 Meter angeblich in 10,96 gelaufen. Du träumst aber, das liest man immer wieder, die 11 Sekunden Schallmauer zu durchbrechen. Mit 11,0 stehst du auch in Deutschlands Bestenliste und damit wärst du die zweitschnellste hinter Gina Lückenkämper, 10,98. Klär uns mal bitte auf.
Ja, das ist tatsächlich der Fall gewesen. 2017 in Weinheim 10,96. Das war schon der Knaller, das auf der Uhr zu sehen. Bloß ist es ja bei uns in der Sportart so, besonders im Sprint sind die Windbedingungen da ja auch wichtig. Und da muss man dann halt auch immer abwarten, ob man einen gültigen Wind hat, der dann praktisch die gesamte Leistung dann gültig macht. Und bis plus 2,0 Wind ist es quasi noch gültig und darüber hinaus dann ja nicht mehr. Und das war der Fall. Es waren, glaube ich, 2,6 oder 2,5. Für mich hat sich das nicht so super viel angefühlt, aber man muss sich vorstellen, man misst die ersten, ich glaube, 20 Meter oder so. Und danach kann es ja nochmal sein, dass sich im Rennen der Wind nochmal dreht. Aber das steht dann halt dann nicht mehr auf der Uhr. Und das war dann jetzt so das Resultat. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Danach, als das dann bekannt wurde, war dann die Enttäuschung natürlich sehr groß, weil so eine Zeit läuft man nicht jeden Tag und vor allem in Deutschland wäre das eine gute Sache gewesen, wenn das gültig geworden wäre. Aber das war natürlich ein Highlight in dem Jahr mit den 10,96, 11,00 stehen seit 2016 aus Mannheim. Seither ist es immer noch das Ziel, sich sowieso immer zu verbessern. Klar, jedes Jahr aufs Neue. Die Luft wird da immer dünner. Leider. Und da würde auch schon eine 100. reichen, um halt diese Schallmauer zu durchbrechen. Und daran arbeite ich. Und ich glaube, da geht sogar noch viel mehr als nur eine 100. Und ich kann mich nur darauf freuen, dass der Tag irgendwann mal kommen wird, wo alles passt.
Ja, da bin ich echt froh, dass ich nicht abhängig von so äußeren Bedingungen bin. Dafür bin ich abhängig von Menschen, von Kampfrichtern. Ist auch nicht immer so ganz optimal, aber Tatjana, die andere Frage, die ich ja eben noch aufgeworfen habe, dass du deine Karriere als nicht ganz zufriedenstellend beschrieben hast. Erklär uns mal, was meinst du damit?
Ja, nicht ganz zufrieden, sonst hätte ich ja schon aufgehört. Also wenn ich super zufrieden wäre, dann so wie bei dir mit dem goldenen Abschluss, dann würde ich sagen, alles klar, war gut, super und ich bedanke mich und ciao. Dem ist leider nicht so und ich denke, ich habe da noch sehr, sehr viel Potenzial, um wirklich ganz oben mitzumischen, um mit in die Finals, WM, Olympia-Finale mit reinzulaufen und deswegen kam der Spruch, dass ich da jetzt noch nicht so zufrieden bin. Und das möchte ich natürlich ändern in den nächsten Jahren.
Sehr gut so.
Ja, kommen wir zum Aktuellen, also und zu deiner Sprintdisziplin. Lass uns mal über dich im Hier und Jetzt reden. Ja, die Freiluftsaison ist vorbei. Was machst du gerade? Was beschäftigt dich zurzeit?
Ja, also dieses Jahr hat ja jeder von uns mitbekommen, war anders, ziemlich anders. Die Planung, die ging ja straight auf Olympia zu und das ist ja erstmal aufgrund der Problematik mit Corona ausgefallen. Ja, und ich muss sagen, danach war es erstmal ziemlich schwierig, also für mich persönlich, da irgendwo eine Motivation für dieses Jahr nochmal zu finden. Also ich war zu dem Zeitpunkt, wo es tatsächlich offiziell gemacht wurde, verletzt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem das Ziel gewesen. Und dann wäre ich auch dann fit geworden. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt überhaupt in dieser Saison? Mache ich jetzt noch Wettkämpfe? Finden überhaupt Wettkämpfe statt? Das war ja zu Beginn auch noch sehr offen. Dann hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass doch so einiges stattfindet. Dementsprechend habe ich mir dann vorgenommen, dass ich erst in erster Linie verletzungsfrei wieder werde und auch in das Wettkampfsgeschehen wieder reinkomme. Training und Wettkampf sind zwei Paar Schuhe. Und da verletzungsfrei rauszukommen, das war so mein oberstes Ziel. Und das habe ich geschafft und deswegen, ja.
Du hast ja, soweit ich weiß...
Ist das, womit ich mich beschäftigt habe dieses Jahr, genau. Mhm.
Ja. Du hast ja, soweit ich weiß, 4 Wettkämpfe dieses Jahr gemacht,
genau,
ne?
Genau.
Und 11:21 war Bestzeit soweit. Knieverletzung, hast du angesprochen, verletzungsfrei rauszukommen aus so einem verflixten Jahr, aber hast trotzdem gesagt, dass so langsam die Puzzleteile sich wieder zusammenfinden. Auf Deutsch? Was bedeutet
auf Deutsch? Ja, also es ist generell so, dass man immer wieder, also der Sprint, das ist ja so das Faszinierende daran, dass es jedes Jahr ist es irgendwie was Neues. Also das bedeutet, dass wenn jetzt, sagen wir mal, dieses Jahr jemand super gut gelaufen ist, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass es nächstes Jahr auch so läuft. Denn man hat ja im Sprint im Vergleich zu anderen Sportarten immer nur eine einzige Chance. Man darf sich keinen Fehler erlauben und das macht es umso schwieriger. Aber für mich persönlich ist der Kitzel da halt sehr hoch und macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, also Puzzleteile. Es ist so, dass der Sprint in 3 Abschnitten aufgeteilt wird. Also man muss sich das so vorstellen, dass im Training, wir rennen jetzt nicht immer 100 Meter. durch und versuchen immer schneller die 100 Meter zu laufen. Also wir trainieren im Prinzip in Teilabschnitten. Also das bedeutet zum Beispiel Starts. Da konzentrieren wir uns auf die ersten Meter, die ersten 20, ersten 30 Meter. Dann gibt es die Pick-up-Beschleunigung.
Deine Schwachstelle, ist das wichtig?
Also es ist schon echt gut geworden. Also ganz Schwachstelle würde ich das nicht nennen. Also es war immer so ein bisschen hinten raus. Also der Finish-Part war immer so, wo ich weggekippt bin und so meine Geschwindigkeit verloren habe. Ja, also die Puzzleteile sind drei Abschnitte und dann gibt es halt den Mittelteil, der sehr, sehr entscheidend ist, wo man praktisch die aufgebaute Geschwindigkeit versucht weiter beizubehalten und natürlich zum Ende hin nicht fallen zu lassen. Also das ist eigentlich so die Kunst an dem Ganzen, dass man die Geschwindigkeit von dem Mittelteil bis zum Ende weitertragen kann. Und das sind im Prinzip diese Puzzleteile, von denen ich gesprochen habe, die am Ende, wenn sie zusammengeführt werden, zu dem besten Resultat führen.
Die drei Abschnitte sind jetzt Start und dann?
Es ist der Mittelteil, das ist wir nennen es Pick-up-Beschleunigung, genau. Und dann ist der Finish-Part, ne? Genau.
Okay.
Also so die letzten 20, 30 Meter.
Und vielleicht noch was anderes, also vielleicht auch als Tipp an die Jugend. Du hast es eben gerade schon angesprochen. Man hat nur eine Chance, ja? Und die ist eben jetzt. Das ist genau. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem Turn, da ist es ja ähnlich. Fabi hat ja auch nur eine Chance und da geht es entweder gut oder eben nicht. Was kann man jungen Athleten vielleicht auch mitgeben? Wie bereitest du dich perfekt darauf vor, dass das eben eintrifft?
Es ist in erster Linie ist es ein Prozess. Also man sollte jetzt nicht so ganz so frustriert sein, wenn es jetzt nicht beim ersten Mal klappt. Also ich denke, man sollte geduldig bleiben und sein Bestes geben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man an den Start geht und für sich entscheidet, ich gebe jetzt mein Bestes. Und danach kann man schauen, okay, was fehlt jetzt noch? Woran können wir jetzt noch arbeiten? Was war jetzt fürchterlich oder was war jetzt total gut? Ich denke, das ist so der entscheidende Punkt, dass man wirklich das Beste gibt und nicht schon irgendwie mit einer komischen Einstellung da rangeht und sagt, ich versuche jetzt nur, sondern ich glaube, man kann dann korrigieren oder verbessern, wenn man wirklich sein Bestes gegeben hat und dann sieht man weiter, ja.
Wie ist das denn mental? Wenn du jetzt deine 100 Meter läufst, klar, man konzentriert sich am Anfang voll auf den Start und dann heißt es für dich eigentlich nur Rennen, Rennen, Rennen oder teilst du mental, sagen wir mal, auch in einem Wettkampf diese drei Teile auf, von denen du gesprochen hast?
Ja, und zwar
eine gute Frage
beim Aufwärmen. Gute Frage. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also beim Aufwärmen ist es so, dass ich mich damit beschäftige und dann nochmal speziell daran denke, an diese Abschnitte. Besonders, wenn ich Richtung Core Room, also wir haben halt einen Sammelplatz, das sich Core Room nennt, wo wir dann, wenn es dann auf deutschen Meisterschaften oder Meetings dann geht, an den Start geht, dann müssen wir uns dann immer vorab versammeln und werden dann halt ins Stadion geführt. Und da gehe ich nochmal diese Abschnitte durch und überlege, okay, was hat mir mein Trainer gesagt, woran ich nochmal achten soll besonders. Und das passiert dann zu dem Zeitpunkt noch. Und sobald ich meinen Startblock eingestellt habe und mich ausgezogen habe, also wettkampfbereit, dann ist das vorbei. Und da sollte es auch sein. Also da sollte man nicht noch großartig irgendwie über irgendwas nachdenken, weil dann verkrampft man nur und dann wird es auch fürchterlich, meistens. Also es ist ja dann letztendlich so, muss man sich vorstellen, man spult dann nur noch ein Programm ab. Also im Sprinten ist es so, dass wenn man den ersten Schritt gesetzt hat, da sieht man schon, okay, mehr oder weniger oder die ersten zwei, drei Schritte, wie das Rennen verlaufen wird. Und da kann man dann auch nicht mehr wirklich viel verändern. Man merkt das manchmal und das ärgert, also im Rennen ist mir das auch schon häufig passiert, dass ich gemerkt habe, oh Mist, ich hätte vielleicht länger unten bleiben müssen mit dem Oberkörper in der Beschleunigungsphase oder ich bin zu abrupt hochgekommen. Das bedeutet, man bremst sich ja aus. Das ist sehr logisch irgendwo, ne? Wenn man nicht die Geschwindigkeit wie so ein Flieger, muss man sich vorstellen, dass man da langsam abhebt. Aber man kann da nichts mehr, man kann da nicht mehr agieren. Also man kann dann nicht mehr großartig verändern. Also dann nur noch im Nachhinein kann man darüber sprechen und das irgendwie versuchen anzusteuern im Training oder nochmal im Warm-up. Aber das geschieht halt alles im Vorfeld oder sollte zumindest so sein, ja.
Das ist sehr interessant. Und nochmal zu dem Thema von vorher. Diese keine Zweifel haben, macht Erfolg-Mentalität. Hast du die in Jamaika gelernt, weil du ja auch da mal zum Training warst?
Ja, also ich muss sagen, das erste Mal habe ich das so für mich gespürt, war durch den Thomas Prange. Der hat mir so das erste Mal das Gefühl gegeben oder auch gesagt, speziell, dass ich, wenn ich an gewissen Dingen arbeite, einen Rhythmus habe, dann kann ich da oben mitmischen. Und das war so das Erste, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, wenn da jemand hinter mir steht, der sagt, du kannst da so einiges erreichen, dann macht das auch was mit einem. Und natürlich das mit Jamaika, das war auch nochmal eine sehr, sehr krasse Erfahrung, sehr, sehr positive Erfahrung für mich, muss ich sagen. Also ich erinnere mich da immer sehr gerne daran zurück. Die sind sehr positiv, also insgesamt die Lebensphilosophie von denen, die feiern ja immer, lachen viel und es ist halt auf dem Platz, habe ich das so erlebt, dass es dort halt keine Zweifel gibt an dem, was man kann. Also das bedeutet, ich bin dorthin gefahren und die wussten, die kannten mich natürlich halt auch und meine Vorleistungen. Und dann haben sie gesagt, okay, die und die Zeit, die läufst du. Punkt. Und das ist halt alles. Und da wird halt auch nicht verglichen, was machen die anderen oder außerhalb der Gruppe. Das gibt es nicht. Das bist also. Du kannst das machen und fertig. Also da gibt's gar keine Diskussion. Und das nimmt man dann so hin und kommt dann halt auch, glaube ich, mental auf eine ganz andere Ebene, was die Leistungsklasse halt auch angeht. Also ich glaube, wenn man anfängt, sich zu limitieren, fängt man halt an zu stagnieren irgendwo. Also ich glaube, man muss sich immer alles offen lassen und viel krasser träumen irgendwie, um wirklich an diese Ziele ranzukommen, die man sich so vorstellt. Ja, also daran glaube ich und ich glaube, dass mich das irgendwo auch vorangetrieben hat. Also das hat mich 2017 im Dezember bin ich das erste Mal gewesen, ja. Und hatte aber vorher die Vorbereitung in Paderborn gehabt und war dort 3,5 Wochen und bin dann wiedergekommen und habe dann eine volle Hallensaison gemacht 2018 und das war bislang meine beste Saison überhaupt. Über 60 Meter, 7,06, fast den deutschen Rekord gelaufen und da muss ich sagen, ich bin irgendwie, also mental anders wiedergekommen. Wenn ich irgendwie auf den Wettkampf kam, Meeting, dass das klar war irgendwie, also man hat mir das angesehen, dass das gut wird heute, ne? Und ich bin da selbstbewusst rangegangen und habe mir da nicht die großen Gedanken gemacht, dass auch wenn ich mal den Start verpasst, dass ich ruhig bleibe, geduldig, beschleunige und quasi hinten raus das Rennen mache. Und das ist definitiv sehr, sehr wichtig, dass man nicht zweifelt.
Also ich finde das ja höchst spannend, weil, weiß nicht, ob du es weißt, aber ich war ja immer zum Training in Japan. Super viel, halt aus, sagen wir mal, auch ähnlichen Gründen, wie du sie jetzt beschrieben hast. Also ich hatte auch das Gefühl, dort mit der Kultur, mit der ganz anderen Einstellung im Training da jedes Mal weiterzukommen. Ich bin dann auch ohne meinen Vater als Trainer dahin. Deswegen, erzähl uns nochmal so ein bisschen, du hast jetzt klar so ein paar Punkte rausgeholt, aber was war letztendlich so das Entscheidende oder das Besondere, nicht, vielleicht nicht nur vom Training, sondern auch dem ganzen Umfeld, dem ganzen Land. Das ist ja auch so, ich habe mich da auch voll auf die Japaner eingelassen. Ich war auch so voll in dem Land drin. Wie ist das da so auf Jamaika? Man kennt es nur von, also ich war zumindest nur zum Urlaub mal da, aber jetzt wirklich bezogen auf Sport. Wie ist das da? Was war da so die Besonderheit, die dir vielleicht dann auch nochmal jedes Mal so einen kleinen Kick gegeben hat?
Ja, also ich war natürlich, wenn du sagst, du warst da mal zum Urlaub, sieht man da natürlich ganz andere Dinge, als wenn man da mittendrin steckt. Und ich habe im Prinzip auf dem Campus gelebt, an der Universität und in der WG und unter anderem auch mit Trainingskollegen. Und in der Gegend, wo ich gewohnt habe, in Kingston, ist jetzt nicht sonderlich gut. Also da hat man sehr, sehr viel Armut gesehen. Also das ist sehr, sehr krass gewesen. Für mich das erste Mal, das war schon irgendwo ein Kulturschock. Das ist was ganz anderes als Europa. Also das sah man ja schon an den Straßen, dass da ja die Straßen ganz anders gebaut sind als hier in Europa oder Deutschland. Das war ein ziemlicher Kontrast. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese Lebensphilosophie, dass sie da sehr, sehr positiv sind, auf dem Platz sehr ehrgeizig, muss ich sagen, sehr diszipliniert. Es war sehr, sehr schockierend für mich am Anfang, weil es hieß, um 5 Uhr morgens ist die erste Einheit und da habe ich erst gedacht, das wäre ein Witz. Und danach habe ich gedacht, okay, also wenn man sich um 5 Uhr morgens, und es war stockduster, auf den Platz stellt, dann meint man es wirklich ernst. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und das hat mich natürlich halt auch mitgerissen, dass ich gesagt habe, klar, es ist jetzt 5 Uhr morgens, aber es sind jetzt alle hier und da komme ich natürlich auch und reiß hier meinen Arsch auf. Und
ab 12 Uhr war dann Feierabend und jamaikanischer Rum angesagt, oder?
Ja, nicht ganz. Also ich glaube, das ist auch so eine Methode, weil da wird ja sehr, sehr viel gefeiert und ich glaube, das ist auch unter anderem Grund, warum man diese Uhrzeit, also der Coach die Uhrzeit gesetzt hat, damit man nicht feiern geht ständig, weil ich glaube, die würden jeden Tag feiern gehen. Und dann halt auch, es gibt Schüler, das war eine Riesengruppe von, ich glaube, 50 Leuten, also die Top-Athleten, die man so kennt, von Elaine Thompson, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Asafa Powell, also wirklich die Sprintstars in der Leichtathletik dort in der Gruppe vertreten, halt. Aber Usain auch Bolt nicht? Der Nachwuchs, nee, der Usain Bolt nicht. Also das sind zwei separate Gruppen. Okay. Ich habe tatsächlich direkt neben dem Track gewohnt, also neben der Usain Bolt Track. Aber das waren halt, ich weiß nicht, ob das jemals zusammen war, aber es sind definitiv zwei Gruppen. Und diese Disziplin und dieser Ehrgeiz, das war schon sehr faszinierend und habe ich schon den Unterschied gesehen zu der Mentalität zu Europa, Deutschland, dass man sich tatsächlich wirklich jeden Tag aufs Neue den Arsch aufreißt und kontinuierlich daran arbeitet, sich zu verbessern. Ja.
Apropos Trainer und Training, du hast seit Frühjahr 2019 ja auch einen neuen Coach. Rana Rainer. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Rainer Ryder. Genau andersrum.
Also, einen US-Amerikaner,
der Rainer.
Dem auch Olympiasieger vertrauen. Dreispringer Christian Taylor zum Beispiel oder Olympia Zweite, 100 Meter, 200 Meter Sprint André de Grasse. Erst einmal, wie kam es dazu?
Es kam dazu durch Puma letztendlich. Also Puma, genau, mein Ausrüster, die haben sich überlegt, eine internationale Gruppe zu eröffnen und dadurch ist es halt entstanden, genau.
Und Malaika Miyambo trainiert ja auch bei Carl Lewis.
Also noch nicht. Also ich glaube, also ich habe
noch nicht.
Sie kann auch noch gar nicht
rüber. Ja, sie kann da nicht rüber. Aber
aber grundsätzlich ist auch da.
Die Vereinbarung ist da auf jeden Fall.
Ist auch da ein amerikanischer Trainer im Gespräch oder am Werke. Sag mal, was machen die Coaches aus Übersee zu anders? Ist es zu hart ausgedrückt, wenn man sagt, die Deutschen sind zu blöd? Oder wie kommt es dazu?
So würde ich das nicht sagen. Also ich glaube, das ist für jeden, also jetzt für Malaika ist das ja auch eine individuelle Entscheidung. Für mich stand im Vordergrund halt auch nochmal die Gruppe, dass ich halt in einer starken Gruppe trainieren kann. Und da kam er natürlich halt ins Spiel und es passte dann halt. Aber
muss man sich das vorstellen, dass so eine Gruppe, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, aber dass so eine Gruppe dann aus mehreren Top-Athleten besteht, wo man sich selber mehr prüfen kann. Und also ihr seid jetzt in Wattenscheid zusammen, glaube ich, ne?
Ja, wir sind letztes Jahr in Wattenscheid gewesen, die Saison über. Also sonst ist die Base halt Jacksonville in Florida. Und wenn dann die Saison losgeht, was ja viele machen, ob das die Jamaikaner sind, also die haben ja immer dann irgendwo eine Base in Europa, weil ja hier das meiste irgendwo stattfindet. Also die ganzen Diamond Leagues sind überwiegend in Europa. Klar, ein, zwei in den USA und in Asien auch so, ein, zwei, drei. Aber so das Gesamtgeschehen ist häufig in Europa und die Weiterreise, also die Bedingungen hier zu trainieren, sind auch top. Und wenn jetzt Tokio gewesen wäre, dann wäre es halt dann auch nicht mehr so weit für die Anreise. Ne? Also deswegen sucht man sich dann halt irgendwo ein Plätzchen hier, wo man sein kann. Und da hat sie halt dann Wattenscheid angeboten. Genau, und dann waren wir in Wattenscheid. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen mit in der Gruppe, dass man sich da messen kann, das ist genau der Punkt. Also ich denke, dass man da daran wachsen kann. Und das ist auch tatsächlich auch schon so passiert, im letzten Jahr sogar. Also ich glaube, die wenigsten wissen das, dass ich, die meisten wissen, dass ich dann auch schon verletzt war, also von 2018 in die Wintervorbereitung mit dem Ischiasnerv zu kämpfen hatte, da eine Entzündung hatte und das sehr, sehr langwierig war, bis überhaupt rausgefunden wurde, dass die Ursache ist. Und als das bekannt war, war das natürlich alles einfacher dann mit den Behandlungen. Und ich muss ehrlich sagen, dass diese Gruppe mit den Athleten, die in dieser Gruppe sind, die haben mich sehr, sehr gepusht. Also wir haben uns gegenseitig so motiviert und diese Atmosphäre, also ich habe das selten erlebt, dass in so einer Gruppe, die wo das Level sehr hoch ist und eigentlich normalerweise auf so einem hohen Level jeder irgendwo für sich immer schaut und guckt, wo er bleibt, war das schon eine ziemliche Gemeinschaft. Und das hat mich sehr, sehr vorangetrieben. Und davon muss ich sagen, habe ich auch gelebt in dieser Saison. Also von dieser positiven Art, mit dem Coach, aber auch mit den Athleten, dieser Zusammenspiel aus allem war letztendlich der Schlüssel für die gute Saison, die ich abgelegt habe. Also am Anfang, wenn man mich gefragt hätte, am Anfang des Jahres, oder was möchtest du erreichen dieses Jahr? Also da schwirrte in meinem Kopf nur rum, ich möchte schmerzfrei werden, weil das war schon nicht mehr lustig. Also ich hatte nur noch so einen Dauerschmerz und irgendwann reicht es dann auch mal. Und das war eigentlich mein oberstes Ziel. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ist das schon echt Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, keine Vorbereitung gehabt zu haben und das trotzdem irgendwo so gerockt habe. Das ist schon faszinierend. Und da denke ich dann, umso mehr, dass da ja noch viel mehr kommen muss. Also das geht ja gar nicht anders.
Natürlich. Ja, also, ist verrückt, was so eine Gruppendynamik einfach ausmacht.
Absolut, ja, das ist absolut.
Echt brutal. Absolut. Und damit wir unsere Gruppendynamik hier auch noch ein bisschen stärken, hätte ich richtig Bock auf die erste Hambüchen-Challenge. Sascha, was sagst du?
Es wird Zeit für die Hambüchen-Podcast-Challenge am heutigen Abend mit dir, Tatjana. Ja. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir sind auch jetzt schon länger, als wir es geplant haben, aber das ziehen wir jetzt einfach weiter durch, ne? Kein Problem. Deine Geschichten sind unfassbar interessant und man kann sich da ja auch, glaube ich, sehr viel mitnehmen. Ich will noch mal eins kurz sagen. Heißt ja nicht, dass deine vorigen Trainer schlecht waren oder so. Du hast da ja super gerne trainiert und auch ein Thomas Prange, dem hast du ja viel zu verdanken, wenn du das kurz noch einmal mit Ja beantwortest.
Ja, alles eigentlich. Also dem habe ich alles zu verdanken. Also ich kann da nicht genug Danke sagen. Das ist mehr als nur Trainerbeziehung. Also es ist schon, also für mich ist Thomas wie Familie und wir sind natürlich immer im Kontakt, das ist nie abgebrochen. Ne? Ja, also steht mir immer zur Seite.
Ja, ist ja auch toll, dass er dich bei dieser Entscheidung unterstützt hat. Ne?
Definitiv, ja.
Und jetzt kommen wir zur Hambüchen Challenge. Zitate, Zitate raten, heißt es.
Oh Mann.
Ich nenne euch ein Zitat und entweder wisst ihr sofort, von wem das stammt, oder ich gebe euch noch Antwortmöglichkeiten.
Ach, gibt es Antwortmöglichkeiten?
Ah, okay. Wenn wir es nicht sofort wissen, hat er gesagt, ne? Oder?
Genau, das habe ich gesagt.
Ah ja, okay, du studierst noch, du hörst noch zu, wenn Menschen reden. Ja.
Das wird ja bald mein Beruf werden, Fabi.
Also, oh, weia.
Das sollte ich, glaube ich, kennen.
Dann sage ich nichts mehr.
Und da kommen wir später zu.
So, Sascha, hau raus.
Also, ich habe jede Minute des Trainings gehasst, aber ich habe mir gesagt, gib nicht auf, quäle dich jetzt und lebe den Rest deines Lebens als Champion.
Mohammed Ali. Jordan.
Das ist genau richtig. 1-0 für Tatjana.
Scheiße. Hätte auch von Jordan sein können, ganz ehrlich.
Und ich dachte, ich bin voll schlecht in sowas eigentlich.
Jetzt warte ab. Wie viel haben wir denn? Wie viele Fragen?
Also ich habe sieben Zitate, wer als erstes Fiat hat gewonnen.
Oh, okay. Frau Pinto, ruhig bleiben da drüben.
Ich bin bereit.
Nummer 2. Klappt Plan A nicht, habe ich noch Plan B, Plan C und Plan D.
Wow.
Also, das ist auch vor allem ein richtig wertvolles Zitat.
Ja. Ich würde sagen, Sascha Strunk, die Legende, hat sich das ausgedacht.
Also, so haben wir ja heute auch gearbeitet. Wir haben 3 Tonmöglichkeiten benutzt und die dritte ist
nun. Ja, richtig. A, B, C oder D.
Also, 4 Antwortmöglichkeiten. 1, Serena Williams. 2, Steffi Graf. 3, Venus Williams. Oder 4, Monica Seles. Nee, 4. Beide falsch.
Boah. Was?
Serena Williams hat es gesagt.
Quatsch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow.
Okay. Aber es ist so.
Okay, hat sie sich Gedanken gemacht.
Ja, genau.
Witzig.
Super. Entschuldigung.
Gut. Die nächste Frage, ja? Also das nächste Zitat. Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen. Dirk Nowitzki, Michael Jordan, Larry Bird oder Magic Johnson?
Wie war das Zitat nochmal?
Genau.
Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen.
Ich würde sagen 1.
Ich würde sagen Jordan.
Damals war nicht Jordan 1?
Nee, Jordan Nowitzki war 1.
Ach, oh Mist. Okay, ja dann.
Ja, aber Tatjana hat ja 1 gesagt.
Ich bleib trotzdem mal bei 1. Ja,
dann hast du auch recht. Also.
Oh nee, das ist doch ein Skandal hier. Frau Pinto, ey. So haben wir nicht gewettet im Vorfeld.
Gewusst wie, Fabi.
Ja, einfach mal auf dumm gestellt und gehofft, dass der Sascha, der ja eh in dich verliebt ist, da einfach sagt, ja, dann nehmen wir 1, dann läuft das.
Ja, geil.
Ja, jetzt bin ich rot. Was soll ich machen? Auf jeden Fall.
Nächstes Zitat.
Es gab eine Zeit, in der ich immer Vierter wurde. Jedes Mal. Klar habe ich geheult, aber das hat mich ehrgeiziger gemacht und widerstandsfähiger.
Boah, das kommt mir so bekannt vor.
Nee. Ich brauche Antworten.
Ja, hau raus, Sascha.
Thomas Röhler, Robert Harting, Christoph Harting oder Christina Oberbergföll.
War das Thomas? Thomas, würde ich sagen.
Ich bin bei Christina Oberbergföll.
Okay, dann hat Tatjana wieder recht gehabt.
Ach, ja! Das
ist doch.
Ja!
Ihr habt euch doch.
Das habe ich auch im Interview mal gehört bei ihm.
Ja. Ja. Sascha, gibst du. Du hast Tatjana per WhatsApp die Antworten geschickt. Es kann nicht sein, dass ich hier mit null rausgehe.
Oh mein Gott. Yes.
Wir beenden hier die Podcast-Folge. Es war schön mit euch. Vielen Dank, Tatjana. Danke für deinen Besuch.
Ich hätte gedacht, weißt du, was ich gedacht habe? Ich lose hier voll ab.
Und jetzt?
Manchmal ist das sogar besser.
Es steht ja 2-1 für die Gäste. Fabi hat hier mehr zu verlieren als du.
3-1 jetzt.
Jetzt vielleicht fast 3-1. Nee, wer als erstes 4 hat? Und es steht 3-0.
Was? Nee. Tatjana hat schon 4 richtige, oder nicht?
Echt? Nee, ich habe noch keine.
Nee. Oh, ich dachte, ist schon vorbei. Achso, dann kann ich das Ding ja noch holen. Ist ja gar kein Problem.
Das war noch nicht viel.
Also. Jetzt kommt eigentlich auch eine Frage für dich. Eigentlich wollte ich erst den Zitatgeber nennen, aber pass auf. Sämtliche Erfolge basieren hierauf. Fokus und Anstrengung. Und wir kontrollieren beides.
Was hat das mit mir zu tun?
Erstens Dwayne The Rock Johnson. Zweitens Arnold Schwarzenegger. Drittens Undertaker. Oder viertens Hulk Hogan.
Hulk Hogan ist natürlich eine Legende.
Sämtliche Erfolge im Leben basieren hierauf. Fokus und Anstrengung. Und wir kontrollieren beides.
Ich würde sagen, Dwayne. Also ich habe das noch nicht gehört, so glaube ich, Dwayne.
Okay. The Rock. Fabi ist auch bei The Rock. Das heißt, wenn es richtig ist,
hat ja. Dann nehme ich Arnold, weil das ist egal.
Okay. Ich glaube, das ist sogar Arnold.
Nee, aber ich, Tatjana, nein. Du hast einfach recht.
Quatsch! Was ist denn los mit dir?
Können wir weitermachen? Wir haben bestimmt noch viele wichtige Fragen zu besprechen.
Ja, das stimmt. Wir sollten weitermachen.
Erstmal Glückwunsch, Frau Pinto. Dankeschön, haben Sie gut gemacht. Muss ich ja leider fair anerkennen.
Danke.
Glückwunsch auch von meiner Seite.
Ihr Säcke.
Gießt du einen Daumen nachher. Per WhatsApp unter die Antworten.
Danke.
Also, lass uns weiter.
Freue ich mich.
Zum Thema Vergangenheit. Und Making of Olympionike. Das ist jetzt unser nächster Themenkomplex. Lass uns über dich und deine Reise sprechen. Du wurdest in Münster geboren, dort bist du auch aufgewachsen. Mach mal Werbung für Münster. Was gefällt dir an deiner Heimat und würdest du sie überhaupt als deine Heimat bezeichnen?
Ja, die bezeichne ich tatsächlich als Heimat. Also wenn mich jemand fragt, woher ich bin, dann ist gleich immer Münster. Ne? Also das ist für mich Standard. Und ich weiß nicht, warst du schon mal in Münster?
Ja.
Oder muss ich jetzt völlig ausholen? Du warst noch nicht in Münster, dann musst du mal vorbeikommen.
Ich war bestimmt schon in Münster.
Kannst dich nicht mehr dran erinnern.
Ich war in so einer Kneipe mit so einem Schaf oder Wolf.
schwarzes Schaf?
Schwarzes Schaf, genau, dabei.
Ja, das ist die berühmte Kneipe. Also es gibt hier natürlich halt auch eine Partyszene, ne? Kneipenszene, wo man dann durch die Altstadt laufen kann, von Kneipe zu Kneipe. Aber ja, also Münster ist... glaube ich, mittlerweile über 300.000. Also Einwohner ist jetzt nicht sonderlich groß, aber auch keine Kleinstadt. Ich finde es genau richtig, die Abwechslung von City. Also wir haben schon so einen Stadtkern mit unserem Dom und Prinzipalmarkt und den Aasee. Also das ist schon sehr... belebt dort, aber man hat trotzdem Flecken, wo es so ein bisschen ruhiger ist, wo man mehr in der Natur ist. Da wohne ich auch etwas außerhalb, also nicht ganz außerhalb, 10 Minuten vom Stadtkern entfernt, was ganz schön ist, dass man beides hat und aber trotzdem nicht diese Riesenmetropole. Das gefällt mir sehr gut an Münster.
Das ist doch schön. Das ist ja fast wie Wetzlar, ein bisschen kleiner hier, aber
ja, ähnlich.
Aber ähnlich. Tatjana, wie sah deine Kindheit aus? Du hast ja erst mit 14 ungefähr mit der Leichtathletik angefangen. Was ging davor ab, sportlich?
Ja, ich habe so ein bisschen alles ausprobiert. Also jetzt nicht alles, aber ich habe mit Ballett angefangen.
Ulala.
Meine Tochter auch.
Echt?
Ja, macht sie gerade, ja.
Ja, da war ich, glaube ich, 6, 7 so, soweit ich mich erinnere. Habe ich jetzt auch nicht allzu lang gemacht. Das war tatsächlich gar nichts für mich. Also ich war ein sehr aufgewecktes Kind und bin schon immer irgendwie rumgerannt. Und das war irgendwie nichts für mich, weil man da echt ruhig sein musste immer und dann an der Stange und gewisse Übungen, die mir jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht haben. Und dann war bei mir aber so das Ausschlaggebende irgendwann mal in der Umkleide, dass ich die höheren Klassen oder Gruppen beim Umziehen gesehen habe. Und da habe ich dann irgendwann mal diese blutigen Füße gesehen. Und dann habe ich gedacht, oh weia, also das ist jetzt nicht, ich stehe jetzt nicht so hundertprozentig dahinter. Ich habe es jetzt mal ausprobiert und geschaut, wie es ist. Aber ich muss es jetzt auch nicht weitermachen. Also dementsprechend bin ich dann weiter zum Schwimmen. Bin ein bisschen geschwommen. Ich glaube auch ein Jahr oder so. Und ein bisschen Volleyball gespielt auch. Und ja. Irgendwann kam dann die Leichtathletik ins Spiel mit 14. Aber da muss ich auch sagen, dass ich schon immer irgendwo den Reiz hatte, die Leichtathletik auszuprobieren. Ich weiß nicht, warum es nicht schon eher der Fall gewesen ist. Also ich bin auch über Freunde dann letztendlich, Schulfreunde dann halt zum Sport gekommen, wie das halt bei vielen so ist, ne? Und dachte mir, okay, ich schaue es mir mal an. Habe auch damals 2000 tatsächlich Sydney, die Olympischen Spiele, das ist so das Erste, was ich so richtig mal wahrgenommen habe. Und da habe ich schon irgendwie so für mich gedacht, ach cool, da möchte ich auch mal sein. Also so ganz locker flockig irgendwie, ne? Und dann kam das irgendwann mal und dann hat sich das so langsam aufgebaut. Ne? Das, also meine Kindertrainerin, die Nanni Wichmann, die hat da schon Potenzial in mir gesehen und mich da weitergeschickt. Dann von dort an ging das dann so langsam los, ne? Dass ich dann mit 16, glaube ich, 16, 17, dann mich tatsächlich dafür entschieden habe, das so professionell anzugehen. Ja. Ja, und in den Leistungssport einzusteigen sozusagen, ja.
Und im Juniorenbereich hattest du dann ja auch erste Erfolge. 2010 Juniorenweltmeisterschaften in Kanada. Hast du mit der 4x100-Meter-Staffel die Silbermedaille gewonnen. Ich zähle das mal kurz auf. Und bei den Junioren-Europameisterschaften 2011 über 100 Meter die Bronzemedaille und mit der Staffel sogar den Titel. Wie waren diese Ausrufezeichen für dich?
Und Europarekord zu dem Zeitpunkt. Es wurde jetzt schon abgelöst, aber
da war es noch
Europarekord. Mit der Staffel, ja. Genau. Ja, Junioren-Europarekord, ja.
Wie waren diese Ausrufezeichen für dich?
Das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also das, man hat ja darauf hintrainiert, also so wie wir es jetzt auch machen, jedes Jahr vorbereiten und dann zum Höhepunkt fit werden, ist es da dann ja auch schon passiert. Da war ich sehr, ja, sehr zufrieden mit irgendwo. Bis zu dem Zeitpunkt, aber für mich war immer klar, dass ich im Erwachsenenbereich, im Seniorenbereich irgendwo punkten möchte. Also das ist alles schön und gut, aber ich möchte mal wirklich oben mitmischen. Aber nichtsdestotrotz war das ein Riesenerfolg, klar.
Ja, Tatjana, jetzt haben wir schon viel über deine Jugendzeit gesprochen und sind eigentlich kurz vor dem Durchbruch zu den Olympischen Spielen. Wir würden aber sagen, wir machen hier wieder einen Break, weil es einfach unglaublich schön ist, dir zuzuhören und wir noch so viel zu erzählen haben. Und dementsprechend steigen wir dann mit deiner Olympiageschichte nächste Woche wieder mit ein und verbleiben erstmal in diesem Sinne und hoffen, dass alle auch nächste Woche wieder mit einschalten und zuhören.
Genau, schaltet ein.
Bei Gold und Olympiasieger.
Wir müssen quatschen.
Irgendwann schaffen wir es zeitgleich.